ARD. MDR aktuell. Die Reportage.
Die Hölle ist von hier aus weit weg, aber sie atmet aus jedem Aktenschrank, aus jedem Schubfach in der großen Halle, auch aus dem vergilbten Umschlag, der jetzt vor Małgorzata Przybyła liegt. Gut 800 Kilometer von Auschwitz entfernt, im hessischen Bad Arolsen, sucht sie nach den Spuren eines jungen Mannes. Aus dem Umschlag zieht sie zwei Ringe und eine Taschenuhr.
Viele Männer haben damals so eine Taschenuhr getragen. Wichtig für mich ist zu erkennen, ob hier irgendwo ja eine Widmung ist oder dass man halt erkennen könnte oder Informationen finden könnte, die uns bei der Suche nach der Familie behilflich sein könnten.
Aber die Uhr gibt nichts her. Die beiden Ringe schon eher. Ein Ehering und ein Siegelring mit den Initialen HJ. Henryk Jatkiewicz hat jemand auf den Umschlag geschrieben. Geboren am 22. November 1921. Verschleppt von den Deutschen ins Konzentrationslager Auschwitz und später nach Neuengamme in Hamburg.
Ich weiß aus der Erfahrung, dass nach der Ankunft im Konzentrationslager solche Gegenstände den Häftlingen abgenommen worden sind und in speziellen Umschlägen quasi aufbewahrt worden sind. Ich weiß nur, dass er ein Pole war, hieß Henryk Jatkiewicz und sein Geburtsdatum.
Małgorzata Przybyła hat eine Spur, wenn auch eine schmale. Die Suche beginnt. 30 Millionen Dokumente verwalten die Arolsen Archives. Sie sind damit laut eigener Aussage das weltweit größte Archiv über Opfer und Überlebende des Nationalsozialismus. Ende 2024 wurde das Archiv mit dem polnischen Bohater On Geschichtspreis ausgezeichnet. In der Begründung heißt es, hier bekomme die Statistik wieder ein menschliches Gesicht. Das Ziel sei nicht, die Gegenstände, die den Menschen abgenommen wurden, verstauben zu lassen, sagt Florian Azulay, die Direktorin des Archivs.
Als ich hier angefangen habe, habe ich diese Effekten gesehen, also wirklich diese Mementos, diese sehr persönlichen Gegenstände, die man bei sich hatte, bei der Verhaftung, bei der Inhaftierung. Und mir ist sofort klar geworden, das gehört nicht ins Archiv, das gehört in den Familien.
80 Jahre nach dem Ende des Nationalsozialismus liegen immer noch 2000 ungelöste Fälle im Archiv, allein 600 aus Polen. Henryk Jatkiewicz ist einer davon. Gelingt es, seine Familie zu finden, Geschwister oder Nachfahren, die die deutsche Besatzung überlebt haben, dann bekommen sie Uhr und Ringe zurück. Und das sei viel mehr als nur die Rückgabe von Eigentum, sagt Azulay.
Die ist ungemein wichtig heute, zuerst, weil es viele Familien gibt, zuerst mal, die einfach diese Geschichte nicht kennen, die einfach über diese Person einfach sehr wenig wissen. Das heißt, indem man dieses Objekt zurückgibt, erzählen wir auch einen Teil der Geschichte.
Familiengeschichte, sagt Azulay, die den Angehörigen oft unbekannt ist und die wie ein fehlendes Puzzleteil helfen kann, auch Jahrzehnte später Frieden zu finden, abzuschließen. Oft aber führt das neue Wissen über die verschwundenen Vorfahren noch weiter.
Es wird automatisch, das habe ich jedes Mal erlebt, über Werte gesprochen. Was hat dieser Mensch, unser Familienmitglied damals erlebt? Warum? Wieso? Was hätten wir gemacht? Was würden wir heute machen, wenn sowas passiert, wie wieder eine Diktatur an der Macht ist? Wir sehen in unserer Zeit, unsere Gesellschaften werden polarisiert, werden dividiert. Das heißt, wir sind an einer, glaube ich, einer sehr wesentlichen Zeit, wo wir sehr wachsam sein müssen und uns wehren müssen und dafür die Worte finden sollen.
Dazu muss man die Angehörigen aber erstmal finden. Und Małgorzata Przybyła hat eine neue Spur, den Originalumschlag aus Auschwitz, bevor Henryk Jatkiewicz nach Neuengamme kam.
Der ist anders als die anderen. Ja. Aber guck mal hier, wenn du richtig als Polin liest, also ich, Jaukiewicz, das ist kein T, genau. das ist ein Ruhe. Ganz genau. Ja. Und guck mal, was wichtig ist, dieser Mann hat die Abgabe seiner Sachen auch mit der Unterschrift bestätigen müssen.
Henryk Jatkiewicz heißt eigentlich Jaukiewicz, wurde am 12. Januar 1944 nach Auschwitz gebracht und tatsächlich, auf dem zerfledderten Umschlag, den Małgorzata Przybyła im Archiv gefunden hat, steht ganz unten seine Unterschrift. Stück für Stück kommt der Mensch hinter der Akte wieder zum Vorschein. Noch aber ist nicht mal klar, ob er den Terror der Nationalsozialisten überlebt hat. Bogdan Bartnikowski hat überlebt. Etwa 1,1 Millionen Menschen wurden in Auschwitz und den angeschlossenen Lagern Birkenau und Monowitz ermordet. Aber Bogdan Bartnikowski lebt. Der 93-Jährige sitzt in seiner Wohnung in Warschau in einem Ohrensessel. Maue, der Kleine, haben sie ihn genannt, als er mit 12 am Warschauer Aufstand teilnahm. Über 2 Monate konnte sich die polnische Untergrundarmee gegen die Deutschen behaupten. Dann wurde der Aufstand niedergeschlagen. Und Bartnikowski kam nach Auschwitz-Birkenau.
Der erste Blick auf Birkenau. Für einen Moment stand ich in der Tür, die breite Tür eines Güterwaggons. Und ich sah Stacheldrähte, auf denen Lampen leuchteten. Ein Spalier aus SS-Männern mit Hunden. Und natürlich Geschrei. Das erste Bild waren diese Drähte, SS-Männer, und an der Seite 2 große Schornsteine. Aus den Schornsteinen kam immer wieder ein paar Meter hoch eine Flamme.
Rauch lag in der Luft. Es stank unglaublich, erinnert er sich. Es sei schwer gewesen zu atmen. Dass der Rauch aus den Krematorien kam, dass dort im Akkord die Leichen der Ermordeten verbrannt wurden, verstand er schnell.
Gleich am nächsten Tag, da haben wir einen Kapo darauf angesprochen. Das ging selten, denn der Kapo war dazu da, die Gefangenen zu misshandeln, nicht sich mit ihnen zu unterhalten. Aber der Kapo hatte gerade gute Laune und einer fragte ihn, »Herr Kapo, wir sind Kinder, wir wollen frei sein und nach Hause gehen.« Er brüllte fast fröhlich. In die Freiheit? Siehst du die Schornsteine? Von hier aus geht es nur durch die Schornsteine in die Freiheit. Von hier aus gibt es keinen anderen Weg in die Freiheit.
Bartnikowski zeigt ein altes Foto. Darauf sein Vater lächelnd. Davor seine Mutter sitzend mit angeschrägtem Hut und Bogdan Bartnikowski selbst als kleiner Junge mit Sakko und sehr großem weißen Kragen. Der Vater wurde ermordet, vermutlich im Warschauer Aufstand. Von seiner Mutter wurde Bartnikowski an der Rampe in Birkenau getrennt. Er sah sie erst wieder, als er mit anderen Kindern vor ein Fuhrwerk gespannt wurde. Da, wo sonst Pferde eingespannt sind, sagt er, mit dem Wagen sollten sie die Habseligkeiten der Ermordeten abtransportieren, auch aus dem Frauenlager.
Es ergab sich also die Möglichkeit für mich und meine Kameraden, für einen Moment in die Frauenbaracke zu gehen, in der unsere Mütter waren. Ich habe meine Mutter in dieser Menge aus Frauen gefunden. Wir konnten 2 Worte austauschen, uns umarmen. Und dann musste ich wieder an das Fuhrwerk und weiter rennen. Immer rennen. Der Gefangene im Lager musste immer rennen.
Bogdan Bartnikowski wurde ins Konzentrationslager Sachsenhausen gebracht und dort von den Alliierten befreit. Seine Mutter auch. Anders als der Kapo dem kleinen Jungen prophezeit hatte, gab es für ihn einen Weg in die Freiheit, ohne den Tod. Aber Auschwitz, sagt Bartnikowski, lässt einen nie wirklich frei sein, selbst 80 Jahre danach.
Zum Beispiel eine Dusche. Und Duschbrause über dem Kopf im Badezimmer. Das erinnert mich daran, als wir in Birkenau ins Badehaus gegangen sind. Nur weiß man nicht, ob es tatsächlich ein Bad ist oder ob aus dieser Düse nicht gleich Gas strömt. Ich mag es überhaupt nicht, die Situation, wenn ich mich unter eine Dusche stellen soll. Oder ein gestreifter Pyjama. Das werde ich nicht anziehen. Das sind Bilder, die uns begleiten im Leben.
Jahre später habe er einen Freund wieder getroffen, einen, der mit ihm in Birkenau war. Er habe dem Freund von hinten freudig auf den Rücken geklopft, der aber habe sich wütend umgedreht und ihn verflucht. Denn sofort war die Erinnerung an den Todesmarsch zurück, als die SS-Männer den Freund mit Schlägen in den Rücken angetrieben hatten. Wer zurückblieb, wurde erschossen. Eine einfache Geste unter Freunden, erzählt Bartnikowski, für immer belastet. Er habe sich daran gewöhnt. Schließlich kehre er ohnehin ständig zurück nach Auschwitz, in Gedanken und tatsächlich, um jungen Menschen zu berichten, vom Leben in der menschengemachten Hölle. Dort wartet Piotr Zivinski. Zum Gespräch führt er in eine der alten Lagerbaracken. Zivinski leitet das Museum Auschwitz-Birkenau seit fast 20 Jahren. Er will nicht am Schreibtisch in politischen Floskeln sprechen, sondern hier, zwischen den Pritschen, auf denen die Menschen dicht an dicht lagen, über konkrete Erinnerung und Erinnerungsarbeit.
Es ist der 80. Jahrestag der Befreiung, also in erster Linie der letzte runde Jahrestag mit den Überlebenden. Das sagt alles. Bei allem Respekt für alle anderen Anwesenden oder Abwesenden, das ist das Wichtigste. Dankbarkeit dafür, dass sie uns von ihren Erfahrungen erzählt haben, die sie wirklich gern vergessen und von sich ferngehalten hätten.
Zivinski ist eine beeindruckende Figur. Bei Veranstaltungen sieht der große Mann mit dem wilden Bart neben den betagten Zeitzeugen oft aus, als wolle er die zerbrechlich wirkenden alten Menschen beschützen. Wenn er selbst über das im Vergleich winzige Rednerpult gebeugt ruft, es sei doch eine Frage der menschlichen Reife, dass man auch ohne Zeitzeugen Auschwitz nicht vergisst, dann macht das Eindruck.
Generell in unserer westlichen Welt haben Populismus und politische Demagogie in den letzten Jahren stark zugenommen. Wir haben immer weniger echte Staatsmänner und immer mehr solcher kleinen Politiker, die mit den Säbeln rasseln und nicht weiter schauen als bis zur nächsten Wahl und die wirklich nur um die Ämter kämpfen, die sie innehaben wollen. Es ist sehr schwierig, angesichts dieser allgegenwärtigen populistischen Parolen eine verantwortungsvolle Sprache zu entwickeln. Denn Verantwortung ist nicht einfach. Verantwortung erfordert Reflexion.
Überlebende wie Bogdan Bartnikowski haben die Erinnerung 80 Jahre lang getragen und weitergegeben. Jetzt, sagt Zivinski, müssten andere anders übernehmen. Das Museum setzt heute auf Social-Media-Auftritte und auf digitale Führungen durch die Gedenkstätte. Live und mit eingeblendeten Fotos, Zeichnungen und Musik. Wer nicht persönlich anreisen kann, soll trotzdem über den Bildschirm erfahren können, was hier Menschen anderen Menschen angetan haben.
Wir wollen noch auf eine ganz besondere Quelle zurückgreifen, auf Kunst. Kunst, die entweder im Lager oder schon nach dem Krieg, aber von den Überlebenden geschaffen wurde. Die Gedenkstätte hat etwa 4000 solcher Werke in ihrer Sammlung. In diesen Zeichnungen steckt das Gefühl, diese Trauer, das Bedauern und die Nostalgie. Das alles ist dort sehr deutlich zu sehen.
Jede Generation ist anders, lebt andere Leben und damit, sagt Piotr Zivinski, habe auch jede Generation ein Recht auf ihre eigene Sprache. Es reiche nicht, morgens die Tür aufzuschließen und auf Besucher zu warten. Auch Auschwitz müsse eine neue Sprache finden und rausgehen, den Menschen entgegenkommen. Und doch bleibt für Piotr Zivinski der eigene, echte Besuch im Lager, das Selbstabschreiten der Wege, die zentrale Erfahrung. Ein Besuch in Auschwitz, sagt er, sei wie ein Übergangsritus im Leben eines jungen Menschen.
Weil wir doch alle hoffen, dass dieser junge Mensch, der hierher kommt, dass ihn dieser Besuch hier etwas verändert, dass er vielleicht etwas breiter und tiefer schauen wird, dass er etwas mehr verstehen wird.
Draußen im Lager passiert genau das. Eine Berufsschulklasse aus Kaiserslautern ist angereist. Noch bevor die Schülerinnen und Schüler Auschwitz betreten, gehen sie durch einen langen, kahlen Betontunnel, der die Orientierung nimmt, der einen klein und verloren macht. Zu hören sind die Namen der Opfer von Auschwitz. Anna Twiklitska-Kotzian führt die Gruppe durch das Lagertor mit der zynischen Aufschrift Arbeit macht frei. Vorbei an der Todesmauer, den Gaskammern und Krematorien, vorbei an den vielen hunderten Fotos, die von den Gefangenen bei ihrer Einlieferung gemacht wurden.
Der Hauptunterschied zwischen Juden und Nichtjuden bestand darin, dass nur Juden nach der Ankunft selektiert wurden. Das bedeutet, diese Juden, die imstande waren, weiterzuarbeiten, vor allem junge, starke Personen, sie konnten Häftlinge von diesem Lager werden. Aber die meisten ältere Personen, kleine Kinder, Babys, schwangere Frauen, Behinderte, sie wurden im Prinzip sofort in die Gaskammern geschickt und sie wurden ermordet.
Die Schülerinnen und Schüler folgen schweigend. Über 3 Millionen Juden haben vor dem Krieg in Polen gelebt, etwa 10% der Bevölkerung. Nur etwa 380.000 haben das Ende der deutschen Besatzung, des Terrors in den Ghettos und des Massenmords in den Konzentrations- und Vernichtungslagern erlebt. Wenige in Polen, viele im Exil. Anna Twiklitska-Kotzian führt die Gruppe vor einen Berg aus Schuhen.
Man kann hier unterschiedliche Arten von Schuhen sehen. Stiefeln, Sandaletten, Sommerschuhe und Winterschuhe. Denn die Leute, die nach Auschwitz deportiert wurden, sie wurden das ganze Jahr durch nach Auschwitz deportiert, die ganze Zeit. Und jede Show stellte die Geschichte von jeder Person dar.
Nur in Auschwitz wurden den Menschen Nummern tätowiert, erklärt sie, zur Identifizierung der Leichen. Meist auf den linken Unterarm, bei kleinen Kindern auch auf die Beine. Die Jugendlichen werden immer stiller.
Ich verstehe einfach den Ort nicht. Man ist hier, man sieht es und es wirkt einfach alles unwirklich, wie eine Filmkulisse. Ich fühle mich sehr leer, würde ich sagen. Ich würde nicht sagen, dass es mir schlecht geht wie anderen hier, sondern ich fühle mich einfach leer, ich verstehe den Ort nicht. Ich frage mich die ganze Zeit, warum? Warum? Warum macht man das? Wie kommt man auf so eine Idee?
Sagt Kai Uwe. Sein Mitschüler Kevin wischt sich Tränen aus den Augen.
Es ist sehr erschreckend, was früher abgegangen ist, wie grausam die Menschen wohl waren. Und ich will noch ein zweites Mal durchlaufen, das machen wir heute Nachmittag. Und ich weiß nicht, ob ich das auch überstehen werde. Boah, tut mir leid.
Zwischen den kalten Pritschen in einer der Baracken steht die Gruppe und versucht leise irgendwie zu erfassen, was hier vor über 80 Jahren geschehen ist. Andere Menschen zu entmenschlichen, sie als Tiere zu betrachten, sagt einer, das sei damals ja in der Schule schon vermittelt worden. Wichtig also, finden viele, dass Schule heute das verhindert, auch mit Besuchen wie diesem, so sehr er die Schülerinnen und Schüler auch überfordert.
Immer noch sehr unwirklich tatsächlich. Auch wenn ich hierher kam, um das einfach nachzuempfinden, ist es für mich immer noch schwierig, das Ganze irgendwie in Worte zu fassen. Auch wenn ich jetzt Teile gesehen habe, wie die Schuhe, die Haare, die überall rumlagen oder auch Prothesen, wo man sich dachte, das war eine Person, die gelebt hat und jetzt überhaupt nicht mehr da ist, war das für mich schon ein herzzerbrechender Moment, weil man einfach den Schatten so nachgejagt ist, die man einfach jetzt nicht mehr sieht, aber trotzdem noch spürbar sind.
Sagt Eva. Es bleibt nicht beim Schattenjagen. Am Ende der Tour wartet Stefania Wernick.
Mein Name ist Wernick, Stefania, geborene Piekasz. Ich wurde geboren in Auschwitz-Birkenau, einfach in der Hölle.
Ihre Mutter sei im zweiten Monat schwanger gewesen, als sie nach Birkenau gebracht wurde. Den Frauen sei klar gewesen, dass das deutsche Vernichtungslager ein Ort ohne Rückkehr ist. Sie hätten gewusst, warum die Krematorien Tag und Nacht in Betrieb waren. Und auch ihnen sei bei der Ankunft erklärt worden, einen Ausweg gebe es nur durch den Tod.
Mama hat ihren Zustand geheim gehalten. Sie hat nicht gesagt, dass sie schwanger ist. Sie war im zweiten Monat, als sie ins Lager gebracht wurde. Sie hat gearbeitet wie die anderen Frauen. Am meisten hat sie der Hunger geplagt und die Angst, dass die Deutschen sie zerstören würden, dass sie und mich verbrennen würden.
Die Mutter habe Gräben ausheben und die Latrine leeren, menschliche Fäkalien in Fässer schaufeln müssen, hochschwanger. Irgendwann flog das Geheimnis auf. Im November 1944 brachte sie ihre Tochter Stefania zur Welt, in Auschwitz-Birkenau.
Sie haben mir nach ein paar Tagen eine Nummer auf den Oberschenkel meines linken Beins tätowiert, hier oben auf das Bein. Meine Nummer war 89136. Heute sieht man das natürlich nicht mehr. Es war ja ein kleines Bein und diese Nummer hat sich mit der Zeit ausgedehnt. Das Bein ist ja gewachsen.
Etwa 700 Kinder seien in Auschwitz zur Welt gekommen, hatte die Gruppe vorher beim Rundgang gehört. Als die russische Armee das Lager befreite, lebten nur noch 40 dieser Kinder. Stefania Wernick ist eines davon. Die Befreiung sei ein Wunder Gottes gewesen, sagt sie. Eines, das die Menschen im Lager gar nicht verstanden.
Wir waren bis 45 im Lager, bis zum 27. Januar. Am 27. Januar wartete hinter dem Tor die Freiheit. Aber die Häftlinge im Lager haben es nicht begriffen. Mama hat gesagt, dass alle Tore gebrannt haben, Dokumente haben gebrannt. Denn die Deutschen haben zuerst alles verbrannt, alle Dokumente. Aber die Tore waren offen. Niemand hat einen mehr aufgehalten.
Ihre Mutter habe sie damals in eine Decke gewickelt und auf einem umgedrehten Hocker aus dem Lager gezerrt. Die Kraft, ihre 2 Monate alte Tochter zu tragen, hatte sie nicht mehr. Und auch Stefania Wernick sagt, so richtig habe sie Auschwitz nie gehen lassen. Die Angst, die Anspannung, das schwache Immunsystem und die häufigen Krankheiten, das KZ-Syndrom, sagt sie, habe sie schon mit der Muttermilch aufgenommen. Auschwitz hört nicht auf. Und deshalb suchen auch die Mitarbeiterinnen des Archivs in Bad Arolsen weiter. Nicht mehr nach Überlebenden, aber doch nach deren Angehörigen. Agnieszka Bochenska in Warschau hat so ihren Großvater wiedergefunden, Jahrzehnte nach seinem Tod. Auch er war von Auschwitz erst ins KZ Neuengamme und dann auf ein Schiff gebracht worden, die Kap Arkona. Die britische Luftwaffe hielt es fälschlicherweise für einen Truppentransporter und versenkte es. Agnieszka Bochenskas Familie erfuhr von all dem nichts, bis das Arolsen Archive ihr eine Uhr, eine Kette, zwei Ringe und das Foto, das der Großvater bei sich trug, übergab.
Erst dann sind wir zur Geschichte des Großvaters zurückgekehrt und haben uns auf die Suche nach weiteren Informationen gemacht. Denn die Großmutter hat immer von ihm erzählt als unserem Großvater, als Ehemann. Aber seine Geschichte im Lager, die kannten wir nicht. Ich erinnere mich, dass meine Großmutter die ganze Zeit nach einem Ort gesucht hat, an dem sie sich von ihrem Ehemann verabschieden kann. Und wir haben es geschafft, diesen Ort zu finden.
Die Enkelin findet das namenlose Grab ihres Großvaters in der Nähe von Lübeck. Und mehr noch, sie erfährt, dass er in Auschwitz zu einem politischen Widerstandsnetz um Witold Pilecki gehörte, dem einzigen bekannten Menschen, der freiwillig nach Auschwitz ging. Pilecki schmuggelte Berichte über die Gräueltaten der Deutschen an die polnische Untergrundarmee und von dort an die Westalliierten. Nur glaubten die ihm nicht. Sie konnten sich die Massenvernichtung schlicht nicht vorstellen.
Opa war für uns immer einfach Opa. In dem Moment, als wir aus Bad Arolsen dieses Foto bekommen haben und angefangen haben, nach seiner Geschichte zu suchen, war er nicht mehr nur der herzliche, liebe Großvater, sondern er wurde auch ein Held, der für andere kämpfte.
Nur bei der Suche nach dem verschwundenen Henryk Jaukiewicz, dem jungen Mann, der erst nach Auschwitz und dann nach Neuengamme verschleppt wurde, kommen die Rechercheurinnen aus Bad Arolsen nicht weiter. Mit Hilfe einer Freiwilligen in Warschau haben sie das Grab seines Bruders gefunden. Es wird gepflegt. Offenbar gibt es noch Angehörige. Sie hinterlassen einen Brief. Sie wollen Henryk Jaukiewiczs Nachlass seiner Familie zurückgeben. Aber es hat sich niemand gemeldet. Bisher. Wir werden nicht mehr lange bleiben, sagt Bogdan Bartnikowski, der Auschwitz überlebt hat und auch heute noch mit 93 Jugendliche davor warnt, dass sich Geschichte wiederholen kann.
Es war für mich erschütternd, als ich die deutsche Sprache hörte, was in den ersten Jahren nach dem Krieg selten vorkam. Und jetzt bin ich jedes Jahr in Deutschland, um mich mit Deutschen zu treffen. Die von damals sind nicht mehr da. Und welche Vorwürfe kann ich diesen Kindern machen, diesen Deutschen, die mich wirklich ehren?
Man müsse doch für die Zukunft leben, sagt Bartnikowski, auch damit sich die Vergangenheit nicht wiederholt. Dafür seien das Museum Auschwitz-Birkenau und viele andere ja da, auch wenn die Zeitzeugen irgendwann nicht mehr selbst berichten können. Sie hätten getan, was sie tun konnten, meint der Leiter des Auschwitz-Museums Piotr Ziwiński.
Wir dürfen sie auch nicht noch weiter belasten. Nein, es kommt die Zeit, da man doch aufwachen und sagen muss, jetzt muss ich ran. Die Überlebenden haben ihre Aufgabe wirklich auf wundervolle Weise erfüllt. Es gibt weltweit nur wenige solcher menschlichen Tragödien, von denen so viel Gedenkmaterial hinterlassen ist, wie im Fall von Auschwitz.
Und Stefania Wernick, die in Birkenau zur Welt gekommen ist, erschöpft davon, wieder einmal aufs Neue ihre dramatische Geschichte durchlebt zu haben, sagt der Schulklasse aus Kaiserslautern am Ende:
Nigdy więcej wojny, nigdy więcej faszyzmu.
Kein Krieg mehr, kein Faschismus mehr. Der Tod, Völkermorde, Gemetzel, Verbrechen und die Entwürdigung anderer Menschen mit sich bringt. Die Ideologien dieser Welt sind heimtückisch. Es reicht nur, an sie zu glauben, und es passiert wieder, was schon mal war.
Seid wachsam, sagt sie, und lasst euch nicht verführen. 80 Jahre nach ihrer Befreiung aus Auschwitz.